Hier ist Zeitspiel, der Handball-Podcast vom Niederrhein. Mit Hintergrundinformationen und interessanten Gesprächspartnern. Dieser Beitrag wird euch präsentiert von der Firma Michael Girbes. Schulung und Beratung. Mit der HSG Krefeld-Niederrhein bestreitet er zurzeit die Aufstiegsrelegation zur zweiten Handball-Bundesliga. Mit einer Körpergröße von 1,97 Meter und einem Kampfgewicht von über 100 Kilogramm bringt der Linkshänder eigentlich die besten Voraussetzungen für den rechten Rückraum mit. Warum er aber auf der Rechtsaußenposition eingesetzt wird und welche Chancen er für den Aufstieg in die zweite Liga sieht, erzählt Steffen Hahn in unserer Podcast-Episode. Ja, dann legen wir einfach mal los. Steffen, herzlich willkommen. Prima, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Podcast.
Sehr gerne.
Zu einem bestimmt sehr interessanten Gespräch. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich frage deshalb vor allen Dingen, weil ihr ja momentan und du auch mitten im Aufstiegsqualifikationsstress zur zweiten Handball-Bundesliga bist. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, zur der derzeitigen Situation, wie das da bei euch aussieht, auch in der Tabelle. Ich würde dich bitten, dass du vielleicht einfach mal den Zuhörerinnen und Zuhörern so einen ganz kurzen Abriss gibst, wie sich deine handballerische Laufbahn von klein auf so entwickelt hat. Denn da sind ja einige interessante Stationen dabei, habe ich gesehen.
Ja, guten Tag erstmal. Zu meiner handballerischen Karriere, was soll man da, also es ist, würde ich jetzt sagen, nicht allzu spektakulär. Ich habe mit 5 Jahren in Dienstlaken angefangen, habe vorher wie jeder kleine Junge mal Fußball gespielt. Da war dann natürlich, die Wetterbedingungen waren für mich nicht so optimal. Bin da öfter krank geworden und da hatte da meine Mutter keine Lust mehr drauf. Ja, und dann bin ich mit meinem Papa zum Handball. Ja, und so hat sich das dann alles entwickelt. Bin in der zum ersten Jahr B-Jugend dann damals in die Jugend vom TuS Essen. Hab da dann meine, Jugendlaufbahn durchlebt, relativ viel gelernt, viel gesehen. Hab dann ein Jahr lang im Profikader gestanden in Essen und hab dann für mich entschieden, dass es dann doch andere Dinge gibt, die wichtiger sind im ersten Moment. Ja, und dann bin ich zurück nach Dienstlaken, hatte in Dienstlaken eine sehr, sehr schöne handballerische Zeit. Ja, und jetzt stehe ich in Krefeld, spiele eine Aufstiegsrunde und hoffe, dass es was wird.
Das hofft natürlich jeder Handballfan, das ist gar keine Frage. Damit wir endlich mal wieder einen Handballverein haben, hier vom Niederrhein, der auch ein bisschen höherklassig spielt. Denn das ist ja, obwohl Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Bundesland ist und hier gerade die Niederrhein-Region ja auch ziemlich handballverrückt ist, sind wir da ein bisschen unterrepräsentiert.
Das stimmt leider.
Das kann sich ja dann hoffentlich ändern, wenn die HSG Krefeld-Niederrhein dann in der nächsten Saison. Ja,
das wollen wir doch hoffen.
In der zweiten Liga, das hoffen wir, glaube ich, alle. Du hast gerade gesagt, B-Jugend war der Wechsel zum TuS. Bist da nicht so richtig glücklich geworden? Aus welchen Gründen?
Ich glaube, dass ich damals, ich habe mit 20 Jahren meinen Profivertrag unterschrieben, mit 19 Jahren. Und ich glaube, ich war noch nicht bereit dazu und mein ganzes Umfeld vielleicht auch nicht. Also ich hatte vielleicht mehr im Kopf, meine Freunde mehr im Kopf, vielleicht mein Freizeitleben auch ein bisschen zu sehr fokussiert und anstatt mich auf den Handball zu konzentrieren. Ja, mittlerweile, man guckt mit einem Weinen und mit einem Lachen Auge drauf, weil es war eigentlich im Endeffekt die beste Entscheidung, die ich damals treffen konnte. Es ist so gut gelaufen, wie es jetzt ist.
Ja, prima. Wenn du dann rundherum zufrieden bist, dann braucht man da auch gar nicht mit einem weinenden Auge zurückzusehen, sondern wenn man zufrieden und glücklich ist mit seinen Entscheidungen, ist das doch immer eine sehr, sehr gute Sache. Dann warst du von 2016 bis 2020 beim MTV, den du ja in deinem Interview mal als deinen Herzensverein.
Das ist er und bleibt er auch.
Ja, das werden die Dienstleitner und speziell in Person von Heinz Butewig sehr, sehr, sehr gerne hören. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. So, und seit 2020 bist du bei den Eagles,
genau,
bei der HSG Krefeld-Niederrhein.
Ja.
Und da habe ich jetzt hier so eine Titelzeile einer Pressemitteilung dann gelesen. HSG Krefeld komplettiert Rechtsaußenposition und dann mit der Unterzeile ein knallharter, sehr aggressiver Spieler. Das hört sich ja erstmal ganz martialisch an.
Das stimmt.
Vielleicht kannst du das mal ein bisschen kommentieren, bitte.
Ja, ich denke schon, dass ich bin ein sehr emotionaler Spieler, komme auch über meine Emotionen und ich glaube, ja, ich packe schon sehr hart an, bin tatsächlich auch jetzt in Dienstlaken zu einem Abwehrspieler gereift, der es gerne macht. Ja, und ich, wie soll ich sagen, ich kann austeilen, ich kann einstecken und ich teile tatsächlich auch sehr gerne mittlerweile aus.
Ja, eigentlich, wenn man sich das überlegt, ist das auch viel, viel besser und gesünder. Stimmt. Deine Gegenspieler wird es nicht so sehr freuen. Aber jetzt bist du ja genau eigentlich so der Spielertyp, der derzeit so im modernen Handball gefordert wird. Das ist ja für einen Außenspieler erstmal ungewöhnlich mit einer Größe von 1,97 Meter und einem Kampfgewicht von gut...
Im Moment 110 Kilo.
110 Kilo. So, und da steht dann jetzt so ein Schrank vor dir und das auf Außen, das ist ja dann für einen Verteidiger, für einen Abwehrspieler eine sehr undankbare Aufgabe und dass du dann natürlich prädestiniert bist, auch in der Abwehr deinen Mann zu stehen. Ich habe vorhin mit Felix Linden noch telefoniert und da waren wir, ohne dass wir uns abgesprochen haben, der gleiche Meinung, Markus Landin. Ja, das ist so vergleichbar, auch sehr groß, sehr athletisch und ein Spieler, der auf halb eingesetzt werden kann. Also bringst du im Grunde genommen alle Voraussetzungen mit, um eine optimale Position da auszufüllen.
Ja, das freut mich sehr zu hören. Ich glaube, natürlich ist, ich denke mal, meine Größe erstmal untypisch für den Außen. Aber ich habe mich, ich wurde seit meiner Jugend ausgebildet auf Außen, habe zwischendurch mal probiert, in den Rückraum zu gehen, aber habe mich da nie gefunden, wo ich mich mittlerweile tatsächlich auch gerne sehe zwischendurch. Aber das kam halt erst im Laufe der Zeit. Und ich glaube, Abwehrspielen kam auch im Laufe der Zeit erst, wie ich schon vorhin gesagt habe, in Dienstlaken. Bin ich da schon zum Abwehrspieler gereift, weil wir teilweise keine anderen Möglichkeiten mehr hatten. Ja, und von einem Menschen, der keine Lust auf Abwehr hat, zu einem Menschen, der sehr gerne Abwehr spielt, hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist mittlerweile so.
Ja, du bringst ja nochmal von der körperlichen Voraussetzung her, ist das ja geradezu optimal. Das erstens stimmt. Linkshänder, die sind ja sowieso nicht sehr zahlreich gesät.
Das stimmt.
Halbrechts wäre für dich auch mal eine erstrebenswerte Position.
Ja, tatsächlich. Also ich bin mittlerweile, wenn zum Beispiel ein Halbrechter bei uns verletzt ist im Training, dann beschmücke ich die Position teilweise. Und ich würde jetzt mal, ohne ein lautes Eigenlob zu sagen, würde ich schon sagen, dass ich das mittlerweile relativ gut mache und da auch, ich sag mal, im Notfall helfen kann und mal für 5 Minuten eine Ruhepause geben kann.
Da wirst du dann auch, oder greift man in Krefeld dann auf die Möglichkeit dann auch zurück?
Ja, das stimmt schon. Das ist auch tatsächlich leider schon ein, zweimal passiert, weil es leider nicht anders ging.
Jetzt HSG Krefeld, Stichwort ganz brandaktuell, Aufstiegsqualifikationsrunde zur zweiten Liga. Die Meisterschaftsrunde ist nicht ganz so rund gelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt.
Ja, das kann man so sagen, aber ich denke mal, das ist immer relativ schwierig, das so zu betrachten oder von außen zu betrachten, weil wir trainieren sehr viel, wir trainieren sehr gut, aber man hat halt manchmal Tage, wo einfach alles gegen einen läuft und einfach nichts funktioniert. Und ich finde, wir spielen da tatsächlich auch erst seit diesem Jahr so zusammen. Und ich finde, dass manche Spiele, die wir gespielt haben, einfach auch noch nicht auf dem Level war, dass man sagen kann, man ist einfach ein hundertprozentig eingespieltes Team, wo wirklich alle Automatismen ineinander greifen, alles funktioniert. Ja, und das hat man dann in den Spielen auch gesehen, wo man halt einfach dann den Kopf vielleicht auch am Ende nicht hatte und dann auch einfach eine Stresssituation kam, wo es halt einfach noch nicht so weit ist, dass man sagen kann, man ist eine zu hundertprozentig eingespielte Mannschaft und eine Mannschaft, die... Ja, ich sag mal zum Beispiel, bestes Beispiel in Dienstlaken. Wir waren eine Mannschaft mit sehr wenig, ich sag mal, gemein gesagt Talent. Aber wir haben über diesen Teamspirit, über diesen Zusammenhalt, haben wir halt einfach, wir haben diese Mannschaft hat einfach perfekt funktioniert. Ja, und somit hat man Erfolge gefeiert.
Mhm. Die Mannschaft steht über allen anderen Dingen. Das wird ja immer wieder gesagt, auch gerade bei Mannschaften oder ja bei Teams, die vielleicht nicht gerade den überragenden Einzelspieler haben, aber die als Team dann diese, ich will das nicht als Defizite bezeichnen, aber diesen Nachteil dann sehr gut ausgleichen können und dann auch zu Ergebnissen in der Lage sind, die man vorher gar nicht für möglich hält. Jetzt gibt's natürlich das Problem, in der Aufstiegsrunde darf man sich eigentlich keinen Aussetzer leisten, weil alle Spiele sind mehr oder weniger Endspiele.
Das stimmt.
Ja. Jetzt habt ihr im ersten Spiel, du hilfst mir bitte mal, verloren in
Pfullingen.
Genau. Und dann habt ihr gewonnen gegen
Hanau zu Hause.
Ja. Jetzt habe ich hier die Tabelle mal vor mir liegen. Mit 2-2 Punkten. Ihr seid aber mit Hanau zusammen die beiden einzigen Mannschaften, die schon 2 Spiele gemacht haben. Ja. Alle anderen sind am kommenden Wochenende jetzt erstmal eingebunden. Und dann kommt das Osterwochenende. Und danach, das Wochenende, kommt ein, ja, man kann glaube ich sagen, vorentscheidendes Spiel.
Das auf jeden Fall.
Gegen den, kann man sagen, Favoriten?
Ja, auf jeden Fall.
HSG Konstanz. Ja. Im letzten Jahr, glaube ich, abgestiegen aus der zweiten Liga. Ist, glaube ich, ein Vorteil, ein großer Vorteil, nicht zu unterschätzen, dass ihr zu Hause spielen könnt.
Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil.
Denn da brennt die Halle.
Ja,
das ist auch ein ganz emotionales Spiel. Ja, Stichwort Emotionen. Jetzt mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe und gesagt habe, dass du also zum Gespräch kommst und die uns dann auch noch so verschiedene Einspieler zur Verfügung gestellt haben, auf die kommen wir gleich nochmal zurück. Da kommt dann immer wieder Steffen Hahn emotional. Das kommt dann immer wieder vor.
Ja, ich glaube schon, dass ich ein sehr emotionaler Spieler bin. Ich glaube, ich versuche schon, alle mal mitzureißen. Und ja, ich brauche das auch auf dem Spielfeld, dass ich das dann rauslasse, wie so ein Druckventil, dass es einfach, es muss raus. Es gibt Spieler, die sind introvertierter. Ja, aber ich zähle absolut nicht zu und ich bin da leider auch der Mensch, der dann öfter mal in Diskussionen mit Schiedsrichtern gerät.
Ja gut, das ist dann zwangsläufig eine Begleiterscheinung. Auf der anderen Seite denke ich, dass die Mannschaften, in denen du spielst, auch in da nicht unerheblichem Maß von profitieren.
Das kann durchaus möglich sein, ist durchaus möglich, weil ich denke mal, man reißt mit Emotionen schon seine Mitspieler mit und zeigt denen auch, dass man mit Emotionen halt auch nochmal, wie man so schön sagt, den Bug vom, jetzt fällt mir das Sprichwort nicht ein, aber
den Bock umstoßen,
mein Gott, ja, jetzt habe ich es, genau so. Und ich glaube, das hat man in manchen Spielen auch gesehen, dass vielleicht, wenn es sportlich nicht das beste Spiel ist, dass man über die Emotionen halt auch dann doch nochmal einiges wegmachen kann.
Nicht nur, wenn es mal nicht läuft, sondern auch um das Publikum dann mit auf seine Seite wieder zu ziehen, unter Umständen mal aufzuwecken, wenn man sieht, ja, man ist jetzt momentan in so einer Talsohle, jetzt hast du so ein Loch, in das du gefallen bist mit der ganzen Mannschaft. Publikum wird immer stiller, immer leiser, Gegner freut sich, prima. Und dann Emotionen auf einmal nochmal ein bisschen Feuer machen, um zu sagen, komm Leute, wir brauchen euch, wir brauchen eure Unterstützung.
Publikum ist, glaube ich, jeder von uns, der Handball spielt für Publikum, damit Leute kommen, um sich den Sport anzugucken.
Ja.
Ich glaube, dann ist das auch nochmal was ganz Schönes, wenn die Leute dann auch noch mitgehen.
Apropos Emotionen, wir haben dann einen Spieler von deinem ehemaligen Trainer Felix Linden. Da fragt er nach einer ganz bestimmten oder nach zwei Situationen. Einmal deine Gespräche in Wischpausen, Spielunterbrechungen und dann nach einer bestimmten Geste.
Steffen ist ein sehr ehrgeiziger Typ, auf den man sich immer verlassen kann im Training und auch im Spiel. Emotionaler Typ, reißt die Mannschaft, reißt die Zuschauer mit. Ja, ich habe aber auch trotzdem zwei Fragen an Steffen. Die erste Frage ist, mir ist natürlich damals als sein Trainer oder jetzt auch als Zuschauer immer mal aufgefallen, dass er sich gerne in den Spielen länger in Wischpausen oder Unterbrechungen mit seinen Gegenspielern unterhält. Was sind denn da so die Themen, über die ihr euch unterhaltet? Die zweite Frage, Steffen jubelt nach Toren ja gerne mal mit einer Adlergeste. Da wollte ich mal fragen, ob der ein oder andere Torhüter diese Geste vielleicht mal nicht so positiv aufgenommen hat. Ja, euch noch viel Spaß im Podcast. Steffen, dir viel Spaß und viel Erfolg in der Aufstiegsrunde. Haltet die Ohren steif und bleibt gesund.
Gespräche in Wischpausen. Ich glaube, Handball ist halt auch ein sehr familiärer Sport und ich glaube, wir haben alle Respekt vor unserem Gegenspieler wie vor unserem Mitspieler. Ja, und worüber ich mit meinem Gegner spreche, kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Das sind einfach immer, also ich denke mal, ja, das sind Smalltalks, wenn man gerade da steht und dann unterhält man sich nicht. Mal ganz kurz, man muss ja auch nicht immer zu 60 Minuten lang unter Strom stehen. Man muss ja auch mal ganz kurz den Kopf ein bisschen abkühlen und prima. Dann ist so ein Gespräch manchmal auch ganz okay.
Über die Familie sprechen.
Genau.
So, und diese Geste, von der Felix gesprochen hat?
Boah, das ist eine lange Geschichte. Ich habe damals in Essen den Spitznamen Rudi bekommen, auf eine ganz kuriose Art und Weise. Es wurde mal ein Kopf von mir auf das damalige Bild vom Mannschaftsbetreuer geklebt und er hieß damals Rudi. So bin ich zum Spitznamen gekommen und dann hat sich es weiterentwickelt zu Rudi der Rabe. Ja, und ja, so kam dann dieser Jubel tatsächlich in Dienstlaken zustande und habe mich bisher durch meine jetzige oder durchgehende Karriere dann nachher begleitet.
Also liegt Felix biologisch da ziemlich falsch, indem er von einem Adler gesprochen hat.
Genau, leider schon.
Okay, ja gut, Ritual, das ist ja so eine Art Ritual und da sind wir dann beim nächsten Thema. Und da haben wir von deinem Teamkollegen Nick Braun mal einen Einspieler.
Was kann ich über den guten Steffen erzählen? Also erstmal grundsätzlich ein super, super lustiger Kerl. Seitdem ich in Krefeld spiele, spiele ich mit ihm da zusammen. Bin damals mit ihm zusammen 2020 an den Niederrhein gewechselt. Und ja, seitdem wir gemeinsam da spielen, ist er auch mein Passpartner tatsächlich. Und es ist ganz lustig, weil wir auch so ein bisschen unsere Rituale vorm Spiel haben. Ich glaube, wir sind auch die einzigen beiden aus der Mannschaft, die einen eigenen Check haben. Ja, ist auf jeden Fall ein cooler Typ, mega emotional. Und das ist das, was man in so einer Mannschaft auf jeden Fall braucht. Mega cooler Mitspieler. Macht auf jeden Fall Spaß mit ihm.
Ja, tatsächlich, Nick und ich sind seit dem ersten Tag in Griffe Passpartner und haben uns da mittlerweile so ein kleines Ritual aufgebaut. Wir haben einen eigenen Handshake vor jedem Spiel, vor jedem Training. Zur Begrüßung. Wir klatschen von unten nach oben dreimal ab und springen dann gegeneinander. Tatsächlich, und das ist mittlerweile tatsächlich immer zum Ritual geworden. Vor jedem Spiel, immer als Letzter, ist Nick da und dann wird es gemacht.
Was heißt Passpartner?
Ich passe mich mit ihm ein.
Ach so, okay.
Genau.
Okay.
Ja, und so hat es sich entwickelt und das gehört jetzt zum festen Bestandteil.
Ja, klasse. Sag mal, hast du Vorbilder?
Tatsächlich Florian Kehrmann.
Das wird er gerne hören.
Ja.
Obwohl figurmäßig liegen ja Welten zwischen euch, oder?
Das stimmt, aber ich glaube, vielleicht kann ich es nicht so gut verkörpern wie er, aber ich glaube, dieser Spielwitz, den habe ich mir schon von ihm abgeguckt. Dreher, Leger, schön spielen, da bin ich schon prädestiniert für.
Ja, deine persönlichen Ziele, wie sieht das denn damit aus? Ich meine jetzt erstmal, aktuell steckst du da in der Situation, wir haben vorhin da schon mal drüber gesprochen, mit den Aufstiegsspielen mit der HSG Krefeld. Du hast Vertrag bis 2023 in Krefeld. Kann man da schon irgendwie ein bisschen was sagen?
Tatsächlich noch nicht. Ich fühle mich wohl in Krefeld, ich spiele gerne in Krefeld. Ich werde dort geschätzt und ich weiß nicht, wie es danach aussieht. Aber ich bin tatsächlich da auch für alles offen und ich glaube auch, dass ich, denke ich doch, schon in Krefeld bleiben werde.
Werden die Krefelder sehr gerne hören. Du bist ja noch relativ jung, im besten Handballeralter mit 27 Jahren.
26
Jahre, Entschuldigung, jetzt habe ich ein Jahr älter gemacht.
Kein Problem.
Trotzdem frage ich mal, wenn man mal jetzt immer vorausgesetzt, das ist ja für einen Sportler mit das Wichtigste, gesund zu bleiben, möglichst von Verletzungen verschont zu bleiben.
Ja.
Ein paar Jährchen weiter siehst, mal in die Zukunft schaut. Kannst du dir vorstellen, nochmal zum MTV Rheinbach zurückzukehren?
Ich glaube, das ist unabdingbar. Ich glaube, sollte ich mal sagen, dass ich wieder zurückgehe, den Amateursport wieder ein bisschen mehr fokussiere, gibt es für mich, glaube ich, keine andere Adresse.
MTV Rheinwacht, wie beurteilst du die derzeitige Situation deiner ehemaligen Mannschaftskollegen?
Ich glaube schon, dass die Jungs das Bestmögliche aus ihrer Situation rausholen, weil ich glaube, es ist eine sehr schwierige Saison für für die unterklassige Mannschaft in der Regionalliga. Es gibt viele Spielerbrüche. Ich glaube, der Kader ist nicht so überragend bestückt. Und die Jungs machen schon wirklich das Beste, was sie aus ihren Mitteln rausholen können.
Du meinst jetzt auch zahlenmäßig bestückt, ne? Dass nicht genügend Spieler, wenn Leute ausfallen, dann wird es sehr, sehr schwer, die zu ersetzen, weil einfach nicht genügend Leute im Kader sind.
Es fehlt einfach die Breite im Kader und was leider auch schade ist, man hat halt einfach in Dienstlaken keine Jugend mehr, wo man sagen kann, man kann sich jedes Jahr mal einen rauspicken, den man hochziehen kann. Man hat zwar vereinzelt Leute, auch Urgesteine in Dienstlaken, aber das ist halt das Problem, dass es halt leider sehr schwierig wird, ja, aus der eigenen Jugend Leute hochzuziehen und die halt an den Handball ranzuführen.
Wie sieht das in Krefeld aus mit der Jugendarbeit?
Ich glaube, also das wird langsam aufgebaut. Wir haben jetzt eine Kooperation mit dem Mörser SC. Und ja, ich glaube, das dauert, es braucht seine Zeit, aber da wird halt schon sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass das jetzt in den Jahren langsam aufgebaut wird, weil ohne Jugendhandball gibt es halt auch keinen Profi-Handball.
Ja, und nicht jeder Verein ist in der glücklichen Lage, über so ein riesiges Depot an finanzkräftigen, schlagkräftigen Sponsoren.
Das ist leider so.
Ne, und dann geht die Diskussion los. Man muss gute, ausgebildete Spieler kaufen von anderen Vereinen. Kaufen ist furchtbar, holen.
Ja.
Das kostet meistens sehr, sehr viel Geld.
Das ist so.
Und wenn das Geld nicht vorhanden ist, sind eigentlich die Vereine, die es sich nicht leisten können, von vornherein benachteiligt.
Das ist leider
so. Es sei denn, sie können auf einigermaßen talentierte, gute Nachwuchsspieler zurückgreifen, die dann aus dem eigenen Stall kommen, wie man so schön sagt.
Ja, und dann das Problem daran ist, sondern man muss es dann natürlich auch noch attraktiv gestalten, ne? Weil die Leute, die, also ich kann es auch aus meiner Erfahrung sagen, wenn du in der Jugend sportlich was erreichen möchtest, dann ist es wahrscheinlich auch unabdingbar, dann den Verein zu verlassen, weil ja, man hat halt, oder für junge Spieler ist es halt nicht so attraktiv zu sagen, die erste Mannschaft spielt in der Regionalliga und ich habe dann, wenn ich nach Essen gehe, sage ich mal beispielsweise, oder ich gehe zum BAC oder vielleicht sogar ganz woanders hin, habe ich natürlich eine ganz andere Ausbildung und halt auch eine ganz andere Möglichkeit später. Deswegen ist es halt, also ist es halt schwierig, deswegen sollte man, ich hoffe, dass es in Dienstlaken immer nochmal dazu kommt, dass dieser Verein in der dritten Liga spielt und sich da vielleicht etablieren kann.
Ja, nun, ihr habt ja mal vor wenigen Jahren ganz kurz davor gestanden. Stimmt. Und mit doch sehr viel Pech letztendlich die Möglichkeit verpasst.
Ich glaube, damals tatsächlich auch war es einfach nicht mehr möglich, weil der Leistungsdruck war nachher zu hoch. Die Jungs waren, also ich kann auch nur von mir sprechen, es war einfach, man konnte nicht mehr seine komplette Leistung abrufen, weil die Saison lang war und wir haben, ich würde schon sagen, deutlich über unserem Niveau gespielt. Mhm. Und dann hat man am Ende dann gesehen, wo es hinführt.
Ja, aber immerhin, das war ja trotzdem, auch wenn das mit dem Aufstieg letztendlich nicht geklappt hat, ein Erfolg, auf den man zu Recht sehr, sehr stolz sein kann.
Das auf jeden Fall.
Auch wieder, wie vorhin schon mal erwähnt, ein Erfolg einer Mannschaft und nicht eines Einzelspielers.
Das ist so.
Prima, kommen wir nochmal eben zur Aufstiegsrunde. Haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Wie beurteilst du eure Möglichkeiten da? Wovon wird das abhängen? Am besten wäre natürlich, wenn zum Beispiel Konstanz am morgigen Samstag zu Hause gegen Pforzheim verliert. Pforzheim ist Zweiter.
Ja, boah, ich glaube, also ich bin ganz ehrlich, wenn wir jedes Spiel so spielen wie gegen Hanau, ist alles möglich. Ich glaube, dann können wir jeden Gegner schlagen. Aber ich denke mal, in so einer Runde ist halt einfach auch die Tagesform abhängig, weil hat man einen schlechten Tag, ist es quasi schon vorbei. Man hat keine Hin- und Rückspiele, man hat keine normale Saison quasi mehr. Und ich denke schon, wir können alles schaffen. Die Mannschaft ist auf jeden Fall fähig dazu. Aber da muss, denke ich, schon alles dann passen, ja.
Und jetzt ein bisschen Werbung.
Hallo, mein Name ist René Wagner und ich mache hier ganz schamlos Werbung für Michael Girbis. Ja, wer noch die WDR-Sendung Zimmerfrei kennt, der erinnert sich bestimmt an die Rubrik Die ultimative Lobhudelei. Und genau das liefere ich jetzt hier ab, denn ich kenne Michael nun locker seit 15 Jahren. Dass ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer wisst, dass er mit Herzblut und Leidenschaft für den Handball unterwegs ist, das brauche ich nicht extra zu sagen. Aber er gehört auch zu den wenigen absoluten Top-Experten in ganz Deutschland, wenn es um Ladungssicherung, Qualitätsmanagement und Gefahrgut geht. Er ist zertifizierter Qualitätsmanager und Auditor. Auditor, so heißt das richtig. Gefahrgutbeauftragter, ausgebildeter Coach und Moderator. Er erstellt Gutachten und Verladeanweisungen und er hat mal eben nebenbei ein eigenes preisgekröntes Ladungssicherungssystem entwickelt, ausgezeichnet von der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik. Ja, was kann ich noch über ihn erzählen? Man liest von ihm in Fachartikeln, sieht ihn als Referent bei Großveranstaltungen wie Fahrzeugmessen und Fachtagungen. Was für eine Aufzählung. Dabei war das jetzt gerade mal ein Teil dessen, was Michael beruflich so besonders macht. Von Anfang an habe ich ihn als sehr zuverlässig, gewissenhaft, akkurat und vor allem voller Leidenschaft für seinen Beruf kennengelernt. Wer also irgendwas zu den Themen Ladungssicherung, Qualitätsmanagement und Gefahrgut wissen oder erlernen möchte, der ist bei ihm absolut gut aufgehoben. Schaut einfach mal vorbei auf www.michael-girbis.de. Und jetzt weiter mit dem Thema Handball und viel Spaß beim Hören dieses Podcasts.
Dann habe ich jetzt noch ein kleines Attentat auf dich vor. Vielleicht kennst du dieses Entweder-oder-Wortspielchen. Ich gebe dir zwei gegensätzliche Begriffe und du bist so lieb und sagst bitte kurz und knackig, für welchen du dich entscheidest und vielleicht mit einem Halbsatz, warum.
Gerne.
Okay. Schnurrbart oder Vollbart?
Schnurrbart.
Okay. Nass oder Trockenrasur?
Tatsächlich nass.
Ach, gut. Ja, dann zum Aufwärmen. Die erste Handballfrage. Fußball oder Parteiball?
Ganz klar Fußball.
Okay. Jetzt wird's kulinarisch. Pizza oder Nudeln?
Boah, ganz schwierige Entscheidung. Ich würde zu...
Beides.
Nee, ich tendiere schon eher zu Pizza, tatsächlich.
Wein oder Bier? Darf man ja eigentlich einen Sportler gar nicht fragen, oder?
Doch, natürlich darf
Bier,
man das.
Natürlich Bier. Bier. Moselreise oder Hollandreise?
Moselreise. Ich trinke tatsächlich trotzdem auch sehr gerne Wein.
Aha. Gut. Jetzt wird's dann ganz handballerisch. Abwehr oder Angriff?
Boah. Schon noch Angriff, ja.
Gut. Wir haben vorhin von Florian Kehrmann gesprochen, da musste ich sofort daran denken. Dreher oder Heber?
Dreher.
Camper oder Camper-Anspiel?
Ich denke, als Außen bin ich schon eher prädestiniert für einen Camper.
Gut. Stoppfoul oder Ballgewinn?
Stoppfoul.
Und jetzt kommt eine emotionale Frage, aber die hast du eigentlich vorhin schon mal beantwortet. MTV Rheinwacht oder HSG Krefeld
Niederrhein? MTV Rheinwacht Dienstlagen.
Das werden die Krefelder dir, glaube ich, verzeihen.
Ich denke doch.
Ja, jetzt haben wir noch einen Einspieler, auch von einem deiner Kollegen. Mike Schulz, ich glaube, das ist derjenige, mit dem du dir die Position auf
genau,
rechts außen teilst.
Auch mittlerweile ein sehr guter Freund tatsächlich.
Dann hören wir mal dazu.
Hi Steffen. Ja, vielleicht erinnerst du dich noch an die Zeit, als Felix Linden unser Trainer bei der HSG Krefeld war. Und Felix war ja auch sehr bekannt dafür, dass er oftmals mit Hula-Hoop-Reifen verschiedene Übungen fabriziert hat und durchgeführt hat. Und du kannst dich da bestimmt noch dran erinnern, dass die Hula-Hoop-Reifen irgendwann nicht mehr auffindbar waren. Und Felix sie dann über Wochen verzweifelt gesucht hat. Vielleicht erzählst du den Zuschauern und Zuhörern vielleicht mal, ja, wie die abhanden gekommen sind. Das würde mich auch mal interessieren. Lieben Gruß.
Ja, er fragt dich ja da auch nach bestimmten Übungsformen, die so... also für mich sind das jetzt so kryptische... Definitionen und Erklärungen, mit denen ich noch nicht so ganz was anfangen kann, aber du hilfst uns bestimmt auf die Sprünge.
Sehr gerne. Ja, unser ehemaliger Trainer hatte den Faible für Hula-Hoop-Reifen und hat mit diesen Hula-Hoop-Reifen gerne Aufwärmübungen oder extravagante Übungen gemacht, wie eine Koordinationsleiter in einer etwas ausgiebigeren Form. Ja, und Mike Schulz und ich, wir fahren jeden Tag zum Training, haben uns dann irgendwann mal überlegt, dass wir diese Reifen irgendwie verschwinden lassen müssen. Ja, und dann bin ich eines Tages, kam ich vom Getränke holen und dann hat der liebe Mike die Reifen schön tief hinter die Weichbodenmatten versteckt, damit diese Reifen nicht mehr aufpündbar waren. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Es gab keine Reifenübungen mehr.
So, und dann gleichzeitig danach hat dann auch nochmal euer ehemaliger Trainer, der Felix Linden, auch nochmal eine Frage an dich.
Ach so, Steffen, die Koordinationsreifen darfst du natürlich gerne behalten, aber arbeite dann auch an deinen koordinativen Fähigkeiten.
Tja, wo sind sie denn nun?
Die liegen, glaube ich, tatsächlich immer noch hinter der
Immer
Matte.
noch
Ich
hinter.
habe aber tatsächlich seitdem Felix nicht mehr unser Trainer ist, habe ich auch nicht mehr nachgeguckt. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendjemand von dieser Stelle weggenommen hat.
Das heißt, euer neuer Trainer wird gar nicht erst in Versuchung geführt, euch damit dann, ja, nicht zu quälen, aber
Nee, leider nicht, aber er hat leider eine Koordinationsleiter, das ist auch nicht viel besser.
ja, da sollte man sich mal überlegen, abwägen, was wird denn nun wirklich besser? Die Reifen oder die Leiter?
Ja, doch schon die Leiter.
Doch die Leiter.
Ja.
Ja, lieber Steffen, dann war es das fast schon. Dann kann ich mich nur ganz herzlich bei dir bedanken für die Zeit.
Gerne.
Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß
auf
gemacht.
jeden
Wenn es
Fall.
dir so viel Spaß gemacht hat wie mir, dann haben wir, glaube ich, gewonnen.
Das auf jeden Fall.
Ich wünsche dir und natürlich deiner jetzigen Mannschaft alles Gute. Dir vor allen Dingen persönlich, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, keine Verletzungen, denn das ist dann nicht so besonders erfreulich. Ich habe gestern mit Luka Witzke gesprochen, der dann darunter leiden musste, nachdem er einen hervorragenden EM-Start gehabt hat, auf einmal nicht mehr aus dem Hotelzimmer durfte, weil
Yes.
Corona zugeschlagen hat. Gut, das sind dann ja nicht Verletzungen, aber Dinge, die einen stoppen. Aber viel schlimmer gibt es dann, wenn ja, oder ist es dann, wenn man richtig körperlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Hast du da schon mal irgendwie Probleme mit gehabt?
Ich bin tatsächlich von sehr schweren Verletzungen bisher verschont geblieben. Ich
Schön.
habe das typische Bänderriss im Fuß, mir in meine Nase gebrochen, aber es ist bisher wirklich alles im Rahmen geblieben. Toi,
Das
toi, toi.
erzähl doch mal bitte einem Fußballer,
Ja.
ob der auch da so locker drüber wegspricht über einen Bänderriss und gebrochene Nase.
Mein Gott.
Das möchte ich mal erleben.
Das würde ich auch gerne erleben.
Die Fußballer müssen jetzt mal weghören, müssen jetzt ganz, ganz tapfer sein.
Ja, die eine Träne mal wegwischen.
Genau. Nochmal ganz herzlichen Dank. Alles, alles Gute und ich denke, wir hören noch voneinander.
Auf jeden Fall, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Prima. Dankeschön.